SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Es begrüßt Sie Bernd Künzig. Zu Gast ist heute Sebastian Weigle, Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Herr Künzig.
Wir haben uns hier an Ihrer Wirkungsstätte in der Oper am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt getroffen. Ganz einfach, weil es uns Corona-bedingt nicht möglich war, ins Studio zu kommen. Jetzt sind wir an Ihrer Wirkungsstätte, die Sie vielleicht auch aktiv in der letzten Zeit etwas vermisst haben.
Das können Sie wohl laut sagen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, dieses Haus zu betreten, aber eine unglaubliche Leere und ein anderes Gefühl. Man muss das Haus mit einer Maske betreten. Man hat ja großes Einsehen für alles das, für die Auflagen und für diese Dinge, die uns jetzt, sagen wir mal, auferlegt wurden. Und das muss ich sagen, es ist etwas merkwürdig. Dennoch habe ich mein eigenes Büro und kann dort dann auch die Maske dann wieder absetzen. Aber es tönt so hier und da mal ein Ton Musik, da mal zwei Töne Musik. Normalerweise geht man am Haus vorbei und da singen sich 3 bis 10 Sänger in den Garderoben ein. Man hört die Orchestermusiker in den Stimmzimmern sich einspielen und präludieren. Und das ist jetzt alles irgendwie ziemlich tot, ziemlich taub. Da fühlt man sich schon ein bisschen merkwürdig. Also ich betrete gerne ein Haus voll Musik und nicht ein Haus ohne Musik.
Bleiben wir mal gleich bei der Musik und auch den praktischen Schwierigkeiten, die jetzt auch natürlich so eine Corona-Krise mit sich bringt. Das ist an der Oper natürlich nicht ganz einfach. Man kann ganz oben mal anfangen. Das Schlimmste ist, so sagt man, der Chor. Das geht irgendwie gar nicht, also weil man da auch nicht so wirklich richtig Abstand halten kann. Dann kommen irgendwie die Sänger, das ist schon schwierig. Und dann geht es in den Graben hinein. Und im Graben sind natürlich die Blechbläser angeblich das ganz, ganz große Problem. Und Sie sind ja Blechbläser von Haus aus eigentlich. Sie sind ja ein ausgebildeter Hornist.
Ganz genau. Ich kann mir als Laie überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt noch irgendein Dunst hinten beim Horn rauskommt. Sie haben dort eine Röhre, konisch zulaufend, von ungefähr 4 bis 4,5 Metern. Und der Luftstrom wird ziemlich ausgebremst im Grunde genommen über die ganzen Kanäle. Sie haben Ventile, die sich dort öffnen. Da entweicht auch noch etwas Luft. Ich weiß gar nicht, was am Schluss da noch rauskommt. Also vielleicht ein Wärmediagramm. Aber da gibt's ja auch Untersuchungen jetzt. Was ist wirklich schadhaft? Was könnte helfen? Würde eine Plexiglaswand, würde ein Damenstrumpf hinten rübergezogen irgendetwas bringen? Es wird alles irgendwie ein bisschen anders werden und wir müssen uns umstellen und wir müssen immer warten und abwarten, bis irgendwelche klugen Leute uns ein grünes Licht geben, ein rosa Licht geben oder ein rotes und darauf müssen wir dann reagieren.
Jetzt sitzen Sie mir aber gegenüber und sind ein bisschen beschädigt. Ihr rechter Arm ist bandagiert. Das ist, glaube ich, für einen Dirigenten ganz schlecht. Sie sind ja auch ein großer Richard Strauss-Dirigent. Und Strauss pflegt ja, glaube ich, immer mal zu sagen, die linke Hand ruht und die rechte gibt den Takt vor.
Ja, ich meine, es gibt sogar Dirigenten, die sind Linkshänder. Die führen den Stock auch in der linken Hand. Richard Strauss ist einfach davon ausgegangen, dass der normale Dirigent ein Rechtshänder ist. Und deswegen sagt er, die linke Hand gehört in die Hosentasche. Bei mir ist es jetzt andersherum. Also wenn ich jetzt zu dirigieren hätte, würde ich das mit links machen. Also nicht in dem übergeordneten Sinne, das mit links machen. Aber ich würde das machen. Nein, es ist tatsächlich so, dass es ein kleiner Schaden im Handgelenk. Und das ist irgendwie vor 5 Jahren entstanden und das ist einfach so gewachsen und ich hätte das vor einem Jahr schon machen können. Dann habe ich mir jetzt gedacht, mein Gott, Corona und jetzt kommt der Urlaub danach. Das ist eigentlich die perfekte Zeit, das einfach jetzt machen zu lassen.
Ja, und ich glaube jetzt so mit dem Hornspielen ist das natürlich mit bandagierter rechter Hand wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach.
Das würde jetzt wirklich nur bedingt gut sein.
Dann kommen wir auch schon zur ersten Musik. Das hören wir jetzt mit Ihnen als Interpreten, nämlich Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Horn und Orchester Nummer 4, S-Dur, und daraus den ersten Satz. Und das hören wir mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Jörg Peter Weigle.
Thank you.
Das war also der erste Satz aus dem Konzert für Horn und Orchester Nummer 4 in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle mit unserem heutigen Studiogast Sebastian Weigle am Horn. So, und jetzt haben Sie schon richtig gehört, es gibt zweimal Weigle. Einmal den Solisten, unseren Gast im Studio, Sebastian Weigle, und den Dirigenten Jörg-Peter Weigle. Wie verhält sich denn das? Der ist offensichtlich verwandt.
Der ist offensichtlich verwandt, und zwar so verwandt, dass es der jüngste Bruder meines Vaters ist, sprich mein Onkel. Und mein Onkel ist 8 Jahre älter als ich. Er ist Chefdirigent in Frankfurt-Oder. Ich bin Chefdirigent in Frankfurt am Main. Also noch etwas Grund zur Verwechslung jetzt im Moment. Aber zur damaligen Zeit, das war ja Ende der 80er Jahre, als wir diese Hornkonzerte aufgenommen haben, hat diese Schallplattengesellschaft gesagt, mit welchem Orchester könnte ich mir das vorstellen. Das heißt, ich könnte es auch mit einem Berliner Orchester machen, gegebenenfalls, wenn die Staatskapelle Berlin, wo ich Solohornist war, 15 Jahre lang, könnte ich das auch machen. Aber ich habe gedacht, ich möchte Ruhe haben, ich verziehe mich mal irgendwie nach Dresden. Und ich hatte einen sehr guten Kontakt zu meinem Onkel. Und er hat sich ein bisschen mit historischer Aufführungspraxis ein bisschen auseinandergesetzt damals. Inzwischen hat sich das natürlich immens weiterentwickelt. Ich habe meinen Onkel gefragt, könntest du dir vorstellen, mit mir, mit deinem Orchester, der Dresdner Philharmonie, er war damals dort Chefdirigent. Das waren sämtliche Hornkonzerte und alle Fragmente, die wir auf einer CD zusammengefasst haben.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das war Ende der 80er Jahre, also die Aufnahme ist 1988 entstanden und das ist ja jetzt gerade ein Jahr vor der Wende, und Sie haben ja auch in Berlin studiert, sind 1961 auch in Berlin geboren und haben auch an der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin studiert und waren dann ab 1982 Solohornist bei der Staatskapelle in Berlin und dann am dortigen Haus von 1997 bis 2002 erster Kapellmeister. Jetzt, wenn Sie mal zurückblicken auf die Zeit, das war ja noch die Zeit der DDR, in der Sie studiert haben, wie war das so für Sie?
Ja, es war irgendwo eine spannende Zeit. Es war eine Zeit, in der die Kultur eine unheimlich große Rolle spielte, in der die Kultur unglaublich gefördert wurde. Wenn man besonders begabt war als Musiker, dann konnte man sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren nach mehreren Vorspielen. Und so war ich auch des Öfteren bei internationalen Wettbewerben, ARD, in Colmar, in Markneukirchen. Es gab das, muss ich immer schmunzelnderweise sagen, das Podium junger Künstler an der Staatsgrenze. Da hat das Kulturministerium eine Reihe aufgerufen, für die Genossen der Nationalen Volksarmee Sonntagnachmittag oder Samstagnachmittag nette Konzerte zu veranstalten, ein bisschen was übers Instrument zu erzählen und dann Kammermusik zu spielen mit einem Pianisten. Und das war irgendwie eigentlich ein ganz gutes Training. Ja, so konnte man sein Programm sehr, sehr oft vor Publikum herzeigen. Die Förderung, die habe ich sehr genossen. Ich habe die besten Lehrer gehabt, die besten Ausbilder gehabt. Dennoch hätte es mich sehr interessiert, wie wird denn Musik gemacht? Einfach nur über den Zaun geschaut oder in Frankreich oder in Amerika oder in London oder wo auch immer.
Und jetzt waren Sie natürlich auch am ersten Haus des Staates, sozusagen der Staatsoper in Berlin unter den Linden. Und das war schon relativ früh, ne? Also ich meine mit 21 da gleich Solohornist zu werden in diesem Orchester. Wer war denn damals Chefdirigent?
Damals war Chefdirigent der Ottmar Swietner, ein Österreicher, ein Wiener aus Seefeld. Und er hat die Staatskapelle mit einer bewundernswerten, teilweise Akribie, dann wieder unglaublich streng, dann wieder, naja, so etwas launisch, später, sagen wir mal, etwas sehr großväterlich bedacht, unglaublich sympathisch. Also er hat sich gewandelt in den 27 Jahren, in der er Chefdirigent war. Aber dennoch haben alle gesagt, es ist immer was ganz Besonderes, wenn der Chef vorne steht und er sich einen Moment aus seinem Sessel erhebt. Dann passiert wirklich etwas Erhebendes. Und das konnte ich tatsächlich auch sehr oft feststellen. Es ist natürlich sehr, sehr charmant, wenn man mit einem wienerischen Dialekt in der DDR permanent angetrieben wird oder angeregt wird zu musizieren. Wir waren sehr, sehr oft in Japan und haben dort unsere Sinfoniekonzerte gespielt und die Opern auch. Er hat dort ein großes Renommee gehabt und uns eigentlich immer überall hin mitgenommen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, auch diese Gastspielzeit.
Haben Sie sich denn was von ihm abgeschaut?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sagen wir mal, ich meine, es gibt einen Satz einer Bruckner-Sinfonie und er sagt, das muss dann immer so klingen wie auf dem Hühnerhof, nicht? Patsch, patsch, kikriki, patsch, patsch, kikriki. Ich meine, an solche Dinge kann man sich erinnern. Also er hat simple Bilder, einfache Bilder und man konnte sich sofort, sagen wir mal, in seine Gedankenwelt hineinsetzen und konnte sofort das umsetzen und auch da reagieren.
Jetzt machen wir musikalisch mal einen Sprung. Jetzt kommt nämlich nicht klassische Musik, sondern wir hören ein Stück Jazz, und zwar das Blue Rondo à la Turk von Dave Brubeck. Und das ist mit einem ganz besonderen Orchester. Das hat den etwas lustigen Titel Philharmonie Orchestra. Und das ist eine Aufnahme von 1991, wo sie auch das Horn spielen. Kam es denn dazu, Ihre Leidenschaft für den Jazz? Das ist jetzt eine Kontrastwelt.
Mein Vater war Kantor, Landeskirchenmusikdirektor von Berlin und Brandenburg. Da ist die Musik, ich will jetzt nicht sagen bei Brahms zu Ende, aber letzten Endes ist, sagen wir mal, die Kammermusik, Pepusch, Purcell, Telemann, Bach, Mozart, Brahms. Es gibt viel, viel, viel Hausmusik, was wir betrieben haben. Natürlich, wenn man so in die Pubertät kommt, dann versucht man das sicherlich ein bisschen auszubüchsen und versucht auch irgendwelche Dinge vielleicht anders zu machen und auch andere Musik zu hören. Mein Bruder war da so ein bisschen der Forschere, hat sich einer Rockband angeschlossen und hat Schlagzeug gelernt. Und ich fand das total faszinierend, dass er das macht. Ja, er spielt nebenbei Geige, später Bratsche und dann spielt er auch noch Schlagzeug in einer Band. Und ich bin dann mit Begeisterung immer hingegangen zu diesen Rockkonzerten und habe mir das angeguckt, was da mein Bruder fabriziert. Und der hat mir vieles erklärt, wie so Rock funktioniert und wie das aufgebaut ist. Und hör doch mal das, hör dir mal jenes an. Das habe ich auch gemacht am Anfang, aber ich bin dann irgendwo beim Jazz hängen geblieben. Also für mich war diese Musik irgendwie noch Ausdruck mehr einer Beseeltheit und einer Erotik und ein Farbenreichtum auch an Harmonik. Und das war für mich alles neu und alles, was Neues, musste ich dann irgendwie wie ein Schwamm aufsaugen. Irgendwann kam in der Hochschule das Angebot, ein ehemaliger Hornist gründet ein Jazzorchester, mit, wie Sie es schon sagten, mit dem Namen Philharmonie, also mit V vorne. Das haben wir dann 10 Jahre lang gut und gerne betreut. Und man bringt ja nicht unbedingt das Horn mit Jazz in Verbindung, aber es gab in diesem damaligen gegründeten Orchester sogar 3 Hörner, später dann nur noch 2. Das Orchester ist von 23 Mann dann auf 12 zurückgeschrumpft, weil das war immer ein riesengroßer Aufwand, dann nachts irgendwie durch die Clubs zu fahren und so weiter. Ich habe dann irgendwie Tristan Isolde gespielt oder Rosenkavalier und dann danach sofort in Trabant gestiegen und dann irgendwie nach Halle gefahren und dort irgendwie im Jazzclub dann aufgetreten. Dann war man früh um 4 oder 4:30 wieder zu Hause und dann um 10 war dann wieder Probe. Das war ein lustiges Leben.
Jetzt haben Sie schon Ihren Bruder erwähnt. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, also das mit der Rockmusik, weil Ihr Bruder Friedemann Weikle ist eben erst Geiger und hat dann gewechselt zur Bratsche und war als solcher eben Mitglied in zwei doch sehr, sehr renommierten Quartetten, nämlich zuerst dem Petersen-Quartett von 1979 bis 2008 und dann von 2007 bis 2015 im Artemis-Quartett. Ich meine, das ist so ein Quartett. Naja, das ist ja also die Königsgattung der Kammermusik. Ne? Das ist, glaube ich, auch irgendwie das Strengste, was man macht. Und der war doch offensichtlich der Rockbegeisterte und hat Sie da in die Rockkaschemmen eingeführt.
Ja, es ist vielleicht ungewöhnlich. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt in Zusammenhang bringen. Ich denke mal, diese Rock- und Popzeit, die war vor dem Petersen-Quartett. Vielleicht nur am Anfang hat er vielleicht noch ein bisschen mitgemacht und so weiter, weil das ist ja dann auch irgendwie interessant, wenn ein klassischer Musiker dann plötzlich auch noch irgendwie nicht die Seiten wechselt, aber auf jeden Fall sich, sagen wir mal, ein bisschen mehr andere Musik eben halt auch noch inhaliert. Und das hat er natürlich dann irgendwann sein lassen, selbstverständlich. Ach, Gitarre hat er auch noch gespielt, glaube ich. Und also das ist also, hat viele Dinge, ja stimmt, ja, ein Lagerfeuer, stimmt, da hat er eine Gitarre auch mal mitgehabt und dann sich selbst begleitet. Aber diese beiden Streichquartette, das waren also wirklich also ein großer Leistungsträger, Petersen-Quartett in der DDR, viel im Ausland gefragt. Und dann kam irgendwann das Angebot vom Artemis-Quartett und da habe ich gesagt, ich meine, das ist doch der, wie sagt man, der Mercedes-Benz unter den, unter den Quartetten. Und wenn man da das Angebot bekommt, mein Bruder hat dort unglaublich viel sich einbringen können, ist unglaublich auch aufgeblüht und auch musikalisch und so weiter. Ich hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck auch, dass er so ein bisschen das Heft auch in der Hand hat, so am Abend, ja, ohne so irgendwie so plakativ. Also man merkt es so intuitiv irgendwo, da ist ein unglaublicher Fels dran und der funktionierte mit dem Cello sehr, sehr, sehr gut. Ich habe sehr bedauert, dass ich nicht zu viele Konzerte von dem Artemis-Quartett hören konnte, weil man ja selber beschäftigt ist, ja. Aber dennoch hatten sie eine Reihe an der Alten Oper und immer, wenn ich dann auch dann Zeit hatte, bin ich dann natürlich abends in das Konzert vom Artemis-Quartett gegangen.
Haben Sie denn eigentlich auch mal mit ihm zusammengespielt?
Also das wurde so ein bisschen auch begleitet durch unseren Vater, dass man natürlich sonntags im Gottesdienst, also entweder ich mit dem Horn oder er mit der Bratsche, oder dann hat er gesagt, Menschenskinder, die beiden Instrumente, Bratsche und Horn, sind sich ja in der Klangwelt vom Streichinstrument und als Blasinstrument ungefähr ähnlich, vom Tonumfang her und vielleicht auch ein bisschen von der Klangfarbe. Und man kann sicher den Ton vielleicht auf der Bratsche vielleicht ein bisschen mehr pressen, um den Klang vom Horn vielleicht zu erzeugen und beim Horn vielleicht ein bisschen anfangen zu säuseln, so damit es vielleicht in die Bratsche ein bisschen reinkommt. Und dann hat er gesagt, wir nehmen einfach mal so eine Telemann-Sonate, normalerweise für zwei Blockflöten, und mein Bruder spielt die Oberstimme, ich spiele die Unterstimme, oder dann wechseln wir mal und so weiter, und dann haben wir einfach die Stücke so adaptiert und dann im Gottesdienst immer mal so dargestellt. Also wir wurden sehr viel an die Kirchenmusik herangeführt, in Vaters Orchester mitgespielt, wenn das Weihnachtsoratorium aufgeführt wurde, eine Johannes Passion, da war für mich natürlich nichts drin, aber wenn Bach-Kantaten dann mit Horn besetzt waren, habe ich natürlich dann mitgemacht.
Dann wollen wir natürlich jetzt auch mal was mit Ihrem Bruder hören und wir hören ihn mit dem Artemis-Quartett im zweiten Satz aus dem sechsten Streichquartett, Opus 80 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das war der zweite Satz aus dem Streichquartett Nummer 6, Opus 80 von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Artemis-Quartett. Und der Bratschist war der Bruder unseres heutigen Studiogastes, Friedemann Weikle. Und wir waren jetzt auch schon ein bisschen bei dem anderen, also was nicht das Klassische ist, ich sage jetzt mal einfach, wo Sie aus dem klassischen Bereich ausgebüxt sind. Jetzt finde ich aber auch, dass Sie mit einer, ich würde das jetzt mal so sagen, das ist eine Schlüsselaufnahme eigentlich für Sie, auch ein wirklich bedeutendes Werk, das allerdings nach wie vor unterschätzt ist. Das hat ein bisschen was mit dem Komponisten zu tun. Und die Rede ist von Hans Rott. Jetzt kennen natürlich die wenigsten wahrscheinlich diesen Komponisten Hans Rott, ein Österreicher, ein Zeitgenosse von Gustav Mahler. Und sie haben seine erste Sinfonie, mehr hat er auch gar nicht geschrieben, es gab nur diese eine Sinfonie, mit dem Münchner Rundfunkorchester 2003 eingespielt. Wie sind Sie eigentlich auf diesen Hans Rott gekommen? Und weil der wirklich eben so unbekannt auch ist, und das hat ja auch seine Gründe.
Da bin ich einem Musikmanager vom Bayerischen Rundfunk damals unheimlich dankbar, der Gernot Rehrl. Er kam mit dieser Partitur an, hatte sie verschiedenen Dirigenten gezeigt und keiner hatte so eine kleine empfindsame Seele dafür übrig. Dirigenten sind so oft hier und da beschäftigt und dann kriegen sie plötzlich eine Kopie eines Manuskriptes, mehr oder weniger sauber geschrieben, und dann müssen sie sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigen, bevor sie überhaupt einen Überblick bekommen oder bevor sie sagen, das ist aber interessant. Ja, ich habe die Partitur mitgenommen und habe gesagt, ich tue Ihnen mal den Gefallen. Spannend ist das in jedem Fall, wenn Sie da erzählen, also Zeitgenosse von Gustav Mahler. Und dann blätter ich die Partitur so durch, schaue mir den dritten Satz an und sage, das klingt doch wie eine Mahler-Sinfonie. Das ist ja unwahrscheinlich. Dann gucke ich mir den vierten Satz an, Choräle, also wie eine große Orgel. Und das sieht aus wie eine Bruckner-Sinfonie 0,0. Und dann habe ich mich mit der Biografie unheimlich auseinandergesetzt und dann halt mitbekommen auch, dass er der begabteste Orgelschüler von Anton Bruckner war, der auch immer auch an ihn geglaubt hat, was die kompositorische Seite anbelangt. Nur hat er dann auch Komposition auch in Wien studiert und hatte natürlich dann auch als Lehrer bzw. als Prüfer solche Leute wie Eduard Hanslick und Johannes Brahms. Warum sage ich solche Leute? Weil die an seine Musik überhaupt nicht geglaubt haben. Die haben ihm einen Dilettantismus bescheinigt. Er hat mit Mahler zusammen ihre Werke gegenseitig am Klavier vierhändig vorgespielt. Das Merkwürdige war, dass dann irgendwann auch diese Sinfonie auch tatsächlich verschwunden ist. Die Partitur tauchte 100 Jahre später auf und der Letzte, in dessen Besitz es war, war Gustav Mahler. Und wenn man heute die Hans-Rott-Sinfonie sich anhört und sagt, klingt ja wie Mahler. Ja, aber war alles so irgendwie so 15 Jahre vor Mahler. Das heißt, als Rott mit seiner Sinfonie fertig war, hat Mahler noch nicht mal angefangen, eine zu schreiben. Letzten Endes ist das vielleicht auch eine große Verbeugung von Gustav Mahler an Hans Rott sozusagen, in diesem Stile einfach weiterzumachen, weil er hat ja auch jäh seinem Leben ein Ende gemacht und auch diesen ersten Satz, den hat er im Alter von 22 Jahren geschrieben, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja. Da ist so viel Wildheit drin, so viel Ungestümheit. Da sind Dinge, die vielleicht, wenn er die Chance gehabt hätte, älter zu werden, reifer zu werden, auch zu revidieren und die Chance zu haben, etwas unglückliche, geholperte Übergänge weich zu spülen und diese einfach nochmal in größere Harmonie zu packen. Das ist ihm ja nicht vergönnt geblieben. Also haben wir im Grunde genommen das mit einem Meisterwerk eines ganz jungen Menschen zu tun, der nicht wusste mit seinem Tatendrang wohin. Also er hat so viel Material in diese Sinfonie hineingepackt, dass man daraus gut und gerne zwei Sinfonien hätte machen können. Die Sätze dauern ungefähr so alle so zu 12 Minuten, 10 Minuten und der letzte Satz 24 Minuten. Also da hat er noch so viel Material gehabt, das wollte er alles noch unterbringen. Ich mag das sehr und ich habe das, glaube ich, inzwischen mit 11 verschiedenen Orchestern schon einstudiert.
Dann hören wir aus der Sinfonie von Hans Rott den ersten Satz mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Das war der erste Satz aus der Sinfonie von Hans Rott mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Und Sie hören SWR 2 zur Person, Gast im Studio heute, Sebastian Weigle, Generalmusikdirektor an der Oper in Frankfurt. Jetzt springen wir mal in die Oper. Bevor Sie nach Frankfurt gekommen sind, waren Sie auch Generalmusikdirektor am Gran Teatro del Liceo in Barcelona. Und da haben Sie auch eine bedeutende Produktion geleitet von Modest Mussorgskis Boris Godunow. Gibt es auch auf DVD. Man kann sich die Regie auch anschauen von Willi Decker. Und Sie haben den Tod des Boris auch nochmal aufgenommen mit René Pape in der Titelrolle und der Staatskapelle Dresden. Das ist eine reine Studioproduktion mit ein paar Arienstücken, die alle, glaube ich, um Könige, Herrscher kreisen. Und da war auch der Boris Godunow dabei. Und wie war so diese Zeit in Barcelona?
Also es ist wirklich eins der führenden Häuser in Spanien und auch eins der schönsten Häuser in Spanien. Das muss man schon mal sagen. Obwohl natürlich Barcelona in Katalonien liegt, man muss das ja immer so ein bisschen wieder mal ein bisschen in die Deutlichkeit rücken. Das waren immerhin 5,5 Jahre, die ich dort war. Ich wäre auch gerne noch etwas länger geblieben, aber das hing dann einfach mit der danach kommenden Situation zusammen. Ich habe in diesem Haus die Arbeit von Bertrand Debillet, der vor mir da war, weiterführen können. Denn wie Sie vielleicht alle wissen, ist dieses Opernhaus ja in einem schrecklichen Nachtfeuer niedergebrannt bis auf die Grundmauern. Und es hat ewig gedauert, bis man dieses Theater wieder aufbauen konnte, nicht? Und da sind natürlich, sagen wir mal, auch viele junge Musiker auch irgendwie verschwunden sozusagen in den Jahren, haben sich anders orientiert, sind woanders hingegangen. Das Orchester ist ja ein bisschen auseinandergebrochen, wurde dann später dann wieder zusammengefügt, wurde dann wirklich, also in einer wirklich unglaublichen Arbeit von Bertrand Debillet wieder zusammengebaut. Ich habe das weiterentwickelt und auch so ein paar Kleinigkeiten im Haus verändert, akustische Dinge, dass in den Garderoben vielleicht auch eine Uhr mal hängt oder dass so ein paar Dinge verändert werden, die aufgrund von, sagen wir mal, in der deutschen Gründlichkeit hier eigentlich selbstverständlich sind und dort einfach so ein bisschen lasch genommen wurden. Aber die Arbeit dort mit den Musikern, die sind auch wahnsinnig neugierig und sehr empfangsbereit, sich auf alle Stile einzulassen. Dasselbe mit dem Chor und so weiter. Das war eine große Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Egal, ob das Open-Air-Konzerte waren, egal, ob das im Haus war. Ja, und diese Arbeit mit dem Boris Godunow, was wir dort gemacht haben, das sind einfach auch sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Dann hören wir aus dem Boris Godunow den Tod des Boris, allerdings jetzt nicht in dieser Aufführung aus Barcelona, aber in einer Studioproduktion mit René Pape in der Titelrolle. Karl-Johann Winkler singt den Zajewitsch Fjodor und wir hören die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Sebastian Weigle. Parallel zu Ihrer Zeit in Barcelona haben Sie eigentlich auch schon in Frankfurt angefangen zu dirigieren und Ihr Einstand hier in Frankfurt war ja mit der Salome 2002 und dann ist gleich die Frau ohne Schatten gefolgt und da wurden Sie auch für diese Interpretation gleich zum Dirigenten des Jahres gekürt von der Zeitschrift Opernwelt. Dann haben Sie 2008 hier am Haus begonnen als Generalmusikdirektor. Und Ihr Einstand als Generalmusikdirektor, das ist ja auch ein ganz besonderes Stück, nämlich ein Stück 20. Jahrhundert. Das ist der Lier von Aribert Reimann. Jetzt ist der Lier vielleicht auch in der Karriere von Reimann ein bisschen ungewöhnlich. Er hat das selber auch mal gesagt, dass er eigentlich eher mehr zu dem Lyrischen geneigt hat. Er war ja auch ein großer Liedkomponist oder er ist auch ein großer Liedkomponist, auch ein großer Liedbegleiter. Hier ist es natürlich relativ massiv und man hat auch ein sehr, sehr großes Orchester, vor allen Dingen einen riesigen Schlagzeugapparat. Und das Stück wurde ja in München uraufgeführt an der Staatsoper. Da ging das so in den Orchestergraben. Ich weiß gar nicht, wie war das jetzt hier in Frankfurt, haben Sie das alles so da reingebracht? Das ist ja auch eine Herausforderung, so ein Stück zu machen.
Ja, das sind nur mehrere Fragen. Ich glaube, ich habe die Schlagzeugfront vor mir gesehen und wir haben uns mit Plexiglasscheiben so gegen, sagen wir mal, das große Tönen dort etwas abgeschirmt. Es glaube ich auch bis dato mit eine der lautesten Opern, die überhaupt geschrieben wurden, ist wahnsinnig massiv. 48 Solostreicher, jeder Streicher hat sein eigenes System in der Partitur. Es musste ein extra Notenpult gebaut werden, damit ich meine Partitur dort hinlegen kann und auch umblättern kann. Und die Arbeit war eine sehr, sehr, sehr schöne auch, eine sehr fruchtbringende und etwas komplett anderes. Wahrscheinlich auch etwas, was man von mir auch gar nicht erwartet hatte. Ich hatte ja bis dato auch schon doch den ein oder anderen Wagner und den ein oder anderen Strauß dirigiert und man hat sich vielleicht gedacht, na, vielleicht kommt so eine Oper als Einstandsstück. Dann habe ich gesagt, nee, eine deutsche Oper eigentlich mit dem Shakespeare-Hintergrund ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Einstieg und wir konnten Wolfgang Koch dafür gewinnen in der Hauptrolle des Lear und das war eine unglaubliche Arbeit mit Keith Warner auch zusammen. Ich finde, das ist eine so spannende Oper und es war, glaube ich, auch eine der Opern des 20. Jahrhunderts, die am häufigsten aufgeführt wurden als eine Oper, die im 20. Jahrhundert komponiert wurde. Auch mindestens in 20 Opernhäusern, wenn ich so recht informiert bin. Das ist schon im Grunde genommen fast ein Klassiker.
Ja, man nennt das dann immer so schön repertoire-tauglich, was immer ein bisschen komisch ist, weil bei Opern im 20. Jahrhundert muss dann immer das Stichwort hinten dran, repertoire-tauglich, dann ist es besonders erfolgreich, als ob das andere dann irgendwie nicht so toll ist. Wir hören aus dem Lear an der Frankfurter Oper, aus dem zweiten Teil, die 5. Szene mit Wolfgang Koch als König Lear, Johannes Martin Krenzle als Graf von Gloucester, Martin Wölfel singt den Edgar und Nikolai Klava den Ritter. Und wir hören das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle.
Nein, 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 Sie können mir nicht tun! Ich bin der König, selbst der König. Ich bin der König, ich selbst der König. Bin ich der König, selbst ich der König bin. Seht, seht, eine Maus. Still, still, das Stückchen von geröstetem Käse wird gut sein. Hier ist mein eiserner Handschuh. Ich führe ihn gegen einen Riesen. Hui! Wie heißt das? Das Wort, das Wort. Wie heißt das? Wort heißt das? Wie heißt das?
Ich kenne diese Stimme.
Ha! Regan! General!
Nach dem Lear, aus dem wir einen Ausschnitt gehört haben, aus dem zweiten Teil, die 5. Szene, haben Sie an der Oper in Frankfurt auch viel Wagner und Strauss gemacht. Auf Strauss kommen wir dann noch. Aber zunächst einmal zu dem Wagner. Besonders wichtig war natürlich die Produktion des Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Vera Nemirova. Das war von 2010 bis 2012, diese Produktion. Davor haben sie aber ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen gegeben. Und zwar von 2007 bis 2011 waren sie dort der Dirigent von den Meistersingern von Nürnberg in der Inszenierung von Katharina Wagner. Jetzt kann man das ja einfach mal vergleichen. Die Situationen in Bayreuth und in Frankfurt sind natürlich vollkommen andere. In Bayreuth haben wir diesen abgedeckelten Orchestergraben mit dem Schalldeckel. Die Meistersinger sind jetzt auch eigentlich gar nicht für dieses Haus komponiert. Das ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt so einfach. Das ist vielleicht ein Stück, das man in Frankfurt an der Oper sogar einfacher aufführen kann als in Bayreuth. Wie sind Sie denn mit dem Bayreuther Festspielhaus und überhaupt mit den Festspielen so klargekommen?
Es war eine fantastische Zeit. Also ich muss immer noch mal sagen, also als das Telefon klingelte und ja, hier ist Wolfgang Wagner. Da sag ich, dachte, bitte... Das kann nicht sein, wieso ruft Wolfgang Wagner bei mir an? Normalerweise werden alle Verträge über eine Agentur gemacht. Und dann aber Wolfgang Wagner rief persönlich seine Künstler an, die er verpflichten wollte. Er hat gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass sie die neuen Meistersinger hier machen und meine Tochter wird die Regie machen. Ob ich mir das vorstellen könnte? Habe ich gesagt, also das ist eine unheimliche Ehre für mich. Und habe gesagt, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt, Herr Wagner, dass Sie mich dort einladen. Und dann habe ich natürlich diese Arbeit begonnen, 2007 im Sommer, und musste mich dann erstmal auf die akustischen Gegebenheiten dieses Hauses dann einstellen. Mit Klavier ist das immer noch mal ein bisschen was anderes in der Reaktionsfähigkeit als mit einem großen Orchester. Dieser herabsteigende, siebenstufige Orchestergraben in Bayreuth ist ja ein unglaublich tiefer und ein unglaublich großer. Sie kriegen dort wirklich komplett die teilweise auch so wie 16 vorgeschriebenen ersten, 16 vorgeschriebenen zweiten Violinen rein. Also das ist ein Bild. Man muss im Grunde genommen permanent immer nach oben und nach unten schauen, dass man die Bühne im Blick natürlich hat und dann die einzelnen Musiker, die dann spielen. Da muss man immer tiefer gucken und so weiter, um jeden mitzunehmen. Es dröhnt und kracht ganz schön in diesem Orchestergraben. Und wir haben zur Verständigung ein Telefon dort, was mich verbindet mit dem Assistenten, der im Saal sitzt. Und er gibt mir dann immer Kommentare, man macht sich so auch Zeichen aus. Das Telefon hat auch einen Leuchtknopf sozusagen, der dann rot aufleuchtet. Da haben wir uns dann ausgemacht, wenn die Dynamik zu laut ist und so weiter, dann kommt dieser Knopf sozusagen und zwischendurch klingelt es mal, dann geht man auch mal ran. Das ist ganz lustig, telefonieren bei der Arbeit, aber das ist nicht anders möglich, weil man kann das gar nicht kontrollieren. Und dann diese akustische Verzögerung, Sie erwähnten schon, dass der Orchestergraben überdeckelt ist mit einem Halbrund. Das heißt, die Akustik, die wird erst auf die Bühne geworfen und kommt dann zusammen mit dem Sänger zurück. Das sind so ein paar Dinge, im Grunde genommen muss man das so erklären, wenn der Sänger mit dem Orchester nicht zusammen ist, dann kommt es draußen zusammen an. Und das muss man lernen. Und das ist schwierig. Und das gelingt nicht allen Dirigenten. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist. Also es bleibt schwer. Also dir da Aufgabe sich zu stellen, es wird nie wirklich einfacher. Können Sie auch Christian Thielemann fragen.
Und hat Sie das dann auch geprägt jetzt für Ihre Produktion dann in Frankfurt mit dem Wagner, also jetzt speziell auch mit dem Ring des Nibelungen, der ist natürlich nochmal größer besetzt als das Meistersinger-Orchester, ist ja auch relativ massiv. Hier in Frankfurt ist das natürlich ohne Schalldeckel, da kommt das Orchester natürlich ganz massiv zum Tragen. Haben Sie das versucht zu übertragen oder haben Sie da eine ganz eigene Ästhetik entwickelt?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nichts versucht zu übertragen. Selbstverständlich habe ich die Erinnerung, die trage ich in mir natürlich, von Bayreuth, weil es eine fantastische Zeit war. Man kriegt ja immer da so Einjahresverträge und die werden dann immer ein Jahr verlängert und im Grunde genommen ist eine Neuproduktion für 5 Jahre vorgesehen. Und ich habe die kompletten 5 Jahre dort auch bewerkstelligt und gemacht und mit großer Freude. Dieses Feeling dort in Bayreuth mit dieser Natur im Einklang mit diesem Gebäude, was Wagner sich vorgestellt hat für seine Musik. Ein erhebendes Gefühl, dieses sogenannte unsichtbare Orchester, was der Wagner erfinden wollte. Er wollte nicht, dass das Publikum sieht, wie die Leute arbeiten und schwitzen. Und das geht dann los wie im Kino im Grunde genommen. Im Kino sagt auch keiner, jetzt geht's los. Und so weiter. Beim Rheingold, da geht einfach das tiefe S. Es kommt von irgendwo und dann fängt plötzlich irgendwo das ganze Holz im Haus an zu vibrieren. Und dann entwickelt sich alles Weitere. Diese Sachen, was den Ring anbelangt zum Beispiel, da habe ich ein bisschen auch was übertragen, auch nach Frankfurt. Und da haben wir auch einen Effekt im Grunde genommen so kreieren wollen, wie er vielleicht in Bayreuth da ist. Nämlich indem es auch im Dunkel losgeht. Und das ist also wirklich etwas Tolles, was das Publikum auch sagt. Das ist faszinierend, wie so etwas sich auch aufbaut. Ja, ich will jetzt nicht sagen, haben wir ein bisschen Bayreuth kopiert, aber wir haben das mit unseren Mitteln einfach gemacht. Aber ein offener Orchestergraben birgt immer die Gefahr, dass das Orchester sehr schnell zu laut wird, weil die Spielfreude der Musiker einfach so zunimmt und Fahrt aufnimmt, dass man das alles drosseln muss. Und da muss man einfach lernen, sehr schnell klein zu dirigieren, alle Bewegungen klein zu machen. Man möchte gerne einen großen Ausbruch zeigen, bloß je mehr Emotionen sie zeigen, desto mehr Emotionen kriegen sie vom Orchester auch zurück.
Aus der Walküre hören wir den Schluss des dritten Aktes der Feuerzauber mit Terje Steenswold als Wotan und dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Jetzt haben wir den Wagner gehört. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Zeitgenossen von Wagner, der auch mal Assistent bei ihm gewesen ist, nämlich bei seiner letzten Oper im Parsifal. Das ist Engelbert Humperdinck. Und Engelbert Humperdinck ist natürlich vor allen Dingen bekannt durch sein, wie Cosima Wagner das, glaube ich, mal betitelt hat, sein Märchen-Weihfestspiel Hänsel und Gretel. Aber in der Frankfurter Oper haben sie eine sehr, sehr schöne Produktion gemacht von einem Stück, das ich auch ein bisschen unterschätzt finde, aber das ein wirklich sehr, sehr schönes, auch sehr anrührendes Stück ist. Und Sie haben das auch, glaube ich, sehr anrührend produziert, nämlich die Königskinder. Ist das auch so eine Nebengeschichte, so eine Außenseitergeschichte wie der Rott?
Ja, irgendwie ja, aber irgendwie lacht da mein Herz. Also irgendwie, wenn ich die Königskinder höre, wird mir ganz warm ums Herz. Jeder Mensch kennt eigentlich Hänsel und Gretel, ja, und die Königskinder, wer hat die komponiert? Ich weiß nicht, ob man dann immer eine eindeutige Antwort auch bekäme, dass es auch von Engelbert Humperdinck ist. Ich finde, die Partitur ist noch wesentlich reichhaltiger als die ohnehin schon sehr reichhaltigen Hänsel und Gretel. Die Konflikte, die dort in einem Dorf entstehen, werden dort heraufbeschworen. Es ist so ein bisschen natürlich ein Zauber auch drin, selbstverständlich. Also es ist aber nicht wirklich ein Märchen, eine Art Saga. Und eine Hexe kommt auch und die bäckt einen Fluch in ein Brot rein. Und unglaublich anspruchsvoll für die Sänger. Also es müssen wirklich ausgebildete, erfahrene Sänger singen. Das ist sehr, sehr schwierig, mit jungen Sängern so etwas zu machen. Ich bin so überzeugt, dass diese Oper auch über Hänsel und Gretel weiter hinaus auch Bestand haben wird, wenn man die wunderbaren Sänger hat. Sie erwähnten auch, dass die Königskinder ein sehr, sehr anrühriges Stück ist, ja. Sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Man leidet unglaublich mit Königssohn und Königstochter. Und die Königskinder ist ein Werk, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin sehr froh, dass wir das auch auf einer CD mitschneiden lassen konnten. Die Königskinder, da bedarf es wirklich hervorragender, ausgebildeter, großer Stimmen, die dieses Werk tragen, um dann auch diese Farben, diese Sensibilität, das Bedrücktsein und die Dramatik vom kleinen Kinderlied bis zum Ausbruch, bis zum Weinkrampf, wenn die aus dem Dorf vertrieben werden und nahe dem Verhungern sind. Diese Farben alle zu bauen, braucht schon eine sehr, sehr, sehr große Erfahrung. Und es ist ja ein sehr reichhaltiges Stück an Orchesterfarben, es gibt großes Violinsolo drin und was die Farbe des Spielmanns dort ein bisschen auch zum Tragen bringt. ein bisschen Sarkasmus ist drin, ein bisschen Spielfreude, Leichtigkeit am Anfang und so weiter. Wenn die Unbeschwertheit in der Gänsemarkt am Anfang, bis dann der Königssohn dann erscheint und sie sich ineinander verlieben. Im Stück sollen die ja wirklich 15 Jahre sein oder 17 Jahre, Königssohn, Königstochter, gar nicht so ähnlich wie Dornröschen, aber sind immer halt sehr, sehr jung. Aber als Sänger muss man schon eine reife Stimme haben, um dem Charakter dann, was sich Humperdinck vorgestellt hat, da auch zu entsprechen.
Aus den Königskindern von Engelbert Humperdinck hörten wir die Einleitung Der Königssohn mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester, geleitet von unserem heutigen Studiogast Sebastian Weigle. Der nächste Zeitgenosse von Engelbert Humperdinck, der nämlich auch Hänsel und Gretel uraufgeführt hat in Weimar, war ja Richard Strauss. Und Richard Strauss ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt ihrer Zeit in Frankfurt. Sie haben viele Opern von ihm gemacht, die Salome, die Frau ohne Schatten, Ariadne auf Naxos haben sie hier dirigiert und das fast das ganze Orchesterwerk von Richard Strauss, das auch jetzt in einer Box erschienen ist. Wie ist das mit Richard Strauss und Ihnen? Ist das so, ich sag's jetzt mal ganz provozierend, ist das so Kapellmeistermusik? Mag der Kapellmeister das?
Naja, also ein bisschen leicht gesagt, eine Kapellmeistermusik würde ich immer sagen, Stube, Kammer, Küche, Viervierteltakt, Dreivierteltakt, Dreivierteltakt. Ja, bei Strauss liegt es sehr, sehr oft übereinander, dass im Grunde genommen Viervierteltakt mit Dreivierteltakt übereinander schon verschmelzen werden, weil einfach verschiedene Schichten, zum Beispiel im Rosenkavalier oder so, verschiedene Schichten der Klangwelt da einfach am Musizieren sind. Man hört im Hintergrund eine Barmusik, eine Walzermusik, Walzerseligkeit und vorne geht die Geschichte weiter mit einem tönenden Orchester aus dem Orchestergraben. Strauss-Werke sind so unglaublich farbenreich, sehr, sehr, sehr intensiv und auch sehr anspruchsvoll für jeden einzelnen Musiker. Ich habe die Strauss-Musik unheimlich schätzen gelernt in der Zeit, wo ich Hornist war im Orchester, weil selten ein Komponist es einfach schafft, für jedes Instrument so authentisch zu schreiben, genau zu wissen, in welcher Lage sich dieses Instrument zu befinden hat oder wann es den Ton angeben soll, etwas karikieren soll, ja, oder auch den Charakter treffen soll. Und da ist er ein absoluter großer Meister in diesen Geschichten. Also der Walzer spielt eine ganz große Rolle in seinem Oeuvre. Fast in jedem Werk kommt irgendwo etwas Tänzerisches vor. Das hat mich also überhaupt nicht geschmälert, wie auch immer, also in der Zeit als Hornist und später als Dirigent, eine Oper nach der anderen und es können auch gar nicht genug werden. Ein bisschen anders als bei Wagner. Bei Wagner habe ich ja schon alle kompletten Bühnenwerke, alle 13 Opern dirigiert und bei Strauss ist noch ein bisschen Luft nach oben, da gibt es noch einige Werke. Ob ich jetzt alle Werke mal irgendwann dirigieren muss, das weiß ich nicht. Es ist ohnehin nicht genug Zeit in einem Leben, um sämtliche tollen, wunderbaren Meisterwerke hervorragender Komponisten auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise zum Klingen zu bringen. Das ist auch relativ egal. Das ist auch hier nicht der Anspruch fürs Guinness Buch der Rekorde, sondern wir sind einfach jetzt da, einfach immer ein Stück weiter dem Publikum näher zu bringen. Und ich habe den Eindruck, dass das Frankfurter Publikum die Musik von Strauss sehr, sehr liebt und auch, dass in unseren Sinfoniekonzerten, Museumskonzerten in der Alten Oper immer mal wieder ein Strauss-Werk terminiert wird, auch sehr gerne bei dem Publikum angefragt ist und nachgefragt ist.
Dann hören wir einen ganzen Strauß, so viel Zeit muss sein, nämlich Till Eulenspiegels Lustige Streiche mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Nach diesem Strauß mit Till Eulenspiegels lustigen Streichen und auch dem Frankfurter Opern-Museumsorchester kommen wir doch nochmal in die Oper zurück. Unter Ihrer Zeit hier in Frankfurt war die Oper Frankfurt ja auch mehrfach Oper des Jahres, gekürt von der Zeitschrift Opernwelt. Das hat natürlich ganz sicher auch was mit der musikalischen Leitung zu tun an diesem Haus, aber natürlich auch mit dem, was es da zu sehen gibt, also sprich mit der Regie und den Inszenierungen. Jetzt frage ich mal ganz direkt, waren Sie da immer glücklich so mit dem, was Sie aus dem Orchestergraben als Dirigent sehen konnten, was Ihnen die Regisseure auf der Bühne präsentiert haben, oder knirschte es da manchmal auch im Gebälk?
Naja, also was soll man jetzt dazu sagen? Also ich wäre ja unehrlich, wenn ich sagte, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, das wäre ja sowas von unspannend, tötend und langweilig und gegen die Kunst und so weiter, die sich ja auch ein bisschen mal provokativ mal auch äußern kann und darf. Und auch nicht jede Orchesterprobe läuft wie geschnitten Brot. Also wir sind alles Menschen und sind glücklicherweise dankbar, dass wir alles noch live produzieren dürfen. Wir haben zwar auch das große Glück, dass wir einiges auf Konserve speichern konnten und man sich auf DVD und CD anhören kann. Dennoch ist eigentlich für uns alle, für das Opern- und Museumsorchester, für unseren wunderbaren Chor unter Leitung von Tillmann Michael, also sehr, sehr wichtig, dass absolute Live-Musizieren, was jetzt in Corona-Zeiten sowas von fehlt und abhanden gekommen sind. Wir brennen darauf, auf die Bühne zu gehen. Wir alle kennen die Bilder. Ja, man kann da irgendwie da in einem Zug, kann man dicht gedrängt zusammen sein. Demonstrationen können stattfinden und so weiter. Und die Polizei hat alles zu tun, da Mindestabstand irgendwie einzuhalten. Das wird über nicht gelingen. Und wir dürfen in ein riesengroßes Opernhaus, dürfen wir höchstens 100 Leute reinlassen. Das ist doch absurd. Aber ist ein anderes Thema, da wollten wir jetzt gar nicht kommen. Sind wir immer noch bei Richard Strauss? Wie? Nein, sind wir nicht. Ich bin sehr dankbar, dass Bernd Löbe mich nach meiner Barcelona-Zeit angerufen hat, ob ich mir vorstellen könnte, Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt zu werden. Und ich glaube, ich habe nicht sehr lange überlegt, weil ich wollte nach Barcelona immer mal wieder an ein deutschsprachiges Opernhaus zurückkehren. Ich wusste um die Oper Frankfurt natürlich durch meine Produktion, die ich vorher schon gemacht habe. Das waren, also, Sie sagten schon richtig, also Salome, Frau ohne Schatten, Tiefland. Das war eine so große Freude. Es menschelte unheimlich im Orchester. Das solidarische Gefühl untereinander. Die machen alles miteinander. Ist eins der nettesten Orchester der Welt überhaupt. Also für mich war das also keine lange große Überlegung. Ich hatte mir dann nur noch gedacht, wenn ich jetzt Nein sage, weil ich in Barcelona noch bleiben möchte und so weiter, weil ich da noch auch noch einige Pläne hatte, noch mehr aufzubauen, noch mehr zu verbessern. Also habe ich gesagt, nee, also man muss manchmal Dinge verlassen, die einem sehr lieb sind und ans Herz gewachsen sind, und auf dem Höhepunkt einfach aufhören. Und wir sind ja nicht im Groll geschieden und wir haben eine sehr schöne Zeit hier in Frankfurt gehabt. Die Sache mit den Regisseuren und so weiter habe ich meistens Glück gehabt. Es geht, wenn überhaupt, bis Maximum einer Diskussion. Ich habe, glaube ich, keine einzige Probe verlassen, wo ich also irgendwo mich nicht über das Wort des Regisseurs hinwegsetzen konnte oder so weiter. Wir haben eigentlich alles irgendwie klären können und ich versuche auch den Regisseur zu verstehen, was er denn damit zeigen will. Dennoch, ich bin musikalischer Leiter, Generalmusikdirektor, aber ich dirigiere ja auch nicht jede Oper. Ja, also man sieht auch manchmal andere Inszenierungen und sagt, wie schön ist das, wunderbar, das hätte ich auch gerne dirigiert. Und man beißt sich vielleicht auch manchmal auf die Hinterzunge und sagt, na ja, nach einem Sonntag kommt auch wieder ein Montag. Also das kann immer mal passieren und kommt in den besten Familien vor, das ist einfach so. Wie gesagt, ich bin aber sehr glücklich und sehr dankbar, an diesem herrlichen Haus arbeiten zu dürfen. Und das ja mittlerweile auch schon über 12 Jahre. Freue mich auf die nächsten Unternehmungen und hoffentlich das Opern- und Museumsorchester bald wieder in der Hand zu haben. Denn das ist ja wirklich ein großer Schatz.
Wir hören Szene, nämlich einen Live-Mitschnitt aus der Oper Frankfurt, und zwar Alban Bergs Wozzeck. Und hier die 4. Szene aus dem 3. Akt, das Zwischenspiel. Es spielt wieder das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Jetzt haben wir die Oper Wozzeck von Alban Berg gehört, auch ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts. Auch das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, das ist repertoiretauglich. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn Sie nach Hause gehen, wenn Sie hier mal das Büro verlassen, wenn Sie den Orchestergraben zuschließen und wenn Sie dann die Stereoanlage anmachen, dann hören Sie auch Opern, Wagner und Strauss.
Nee, das stimmt ja nun gar nicht. Also, es ist ja so, wissen Sie, wenn Sie das den ganzen Tag, also idealerweise mit Musik hier in der Oper Frankfurt verbringen, überall tönt es, aber ich komme nach Hause, da muss man nicht denken, dass ich sofort Musik anmache. Also erstmal brauche ich einen gewissen Abstand zu meinem Alltag, den ich gerade gehabt habe, um mich dann auch wieder irgendwann mal neu zu konzentrieren, um Gedanken zu ordnen, so den Tag auch wieder passieren zu lassen, zu sagen, bist du mit dem Erreichten zufrieden? Was kannst du dann irgendwo noch ändern? Und dann sitze ich da irgendwo mit meinem Whisky in meinem kleinen Erker, gucke auf das noch leuchtende nächtliche Frankfurt und warte dann im Grunde genommen darauf, dass dann die Kirchtürme verstummen, das heißt, das Licht wird ausgemacht. Und das ist dann auch ein Zeichen, dann, dass sich dann Frankfurt zur Ruhe legt. Und dann gehe ich manchmal wirklich an meine CD-Bibliothek und lege mir aber was ganz anderes auf, nämlich Jazz, Bossa Nova. Also fühle ich mich an meine Zeit als Hornist in dem Jazzorchester Philharmonie wieder irgendwie ein bisschen zurück erinnert, weil das ist eine Art, Musik zu machen in einer Lebendigkeit, in einer Freiheit, Musik zu machen. Die Stilrichtung Bossa Nova sagt mir ganz besonders zu Gilberto Gil, Gaetano Veloso, Astruti Gilberto. Das ist auch großartige Musik. Und ich kann mich dabei am besten entspannen, bevor ich dann wieder meine Gedanken zusammennehme und den nächsten Tag vorbereite.
Wir machen dann Feierabend mit Ihnen, und zwar mit Gilberto Gil, La Renaissance Africaine.
avec sa danse. La renaissance africaine, la renaissance africaine et sa puissance. La renaissance africaine, la renaissance africaine avec sa danse. La renaissance africaine et sa puissance. La renaissance africaine avec sa danse.
Gilberto Gil, La Renaissance Africaine war das, und das war eine besondere Leidenschaft unseres Studiogastes Sebastian Weigle, und das war auch sein letzter Musikwunsch in unserer Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen, Herr Günzig.
Sie können diese zur Person-Sendung auch auf unserer Online-Seite www.swr2.de hören. Und für heute verabschiedet sich Bernd Günzig.